Vielleicht ist dir schon mal der Begriff Schabracke begegnet in deinem Alltag.
Der ist mir durchaus schon mal begegnet.
Schabracke ist ja eigentlich, also ich kenne ihn halt aus dem Kontext, eine abwertende Bezeichnung für eine alternde Frau.
Ja. Ne? Und wir können ja ruhig mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen gewähren.
Ja.
Wir sprechen uns ja ganz, ganz kurz vor der Aufnahme einfach ab und sagen, hast du einen Fun Fact? Und dann sage ich nein. Und dann machst du die Liste auf, wo sie alle drinnen stehen. Und dann sprachst du das eben auch an. Und dann habe ich gesagt, ja, so ein verfallendes Haus, oder? Und dann warst du ganz verwundert, dass ich dabei zuerst an ein verfallenes Haus denke.
Ach, das ist eigentlich ein riesiges Feld, was ich jetzt gar nicht auftun möchte. Das finde ich aber ein sehr interessantes Feld. Das Älterwerden.
Ja.
Ein Feld, in dem sehr viel Geld verdient wird, in dem sehr viele Träume platzen. Und also Älterwerden ist ein super Thema, aber ich glaube, da können wir eine ganze Folge drüber machen, werden wir auch. Aber hier geht es also bei der Schabracke. Das ist ein Begriff, den kenne ich halt, wie gesagt, abwertend zu Frauen. Mhm. Ne? Was ist das für eine Schabracke? Also nicht, und dann sagst du ein zerfallenes Haus.
Verfallenes.
Das ist ja auch ein verfallenes Haus, also auf eine Art.
Ja, genau.
Ja, also bezeichnet man jetzt den Körper der Frau als Haus, dann ist es ein zerfallenes Haus. Also ich weiß nicht, in welchem Kontext du das dann halt gehört hast. Weil der Fun Fact da ist nämlich, das kommt aus einem ganz, ganz anderen Bereich, dieser Begriff.
Aus der Chemie.
Du kennst im Reitsport, wenn ein Pferd einen Sattel drauf bekommt.
Mhm.
Dann ist der Sattel ja nicht direkt auf der Haut des Pferdes.
Nee, sondern da ist so eine Decke unten drunter.
Und diese Decke ist die Schabracke.
Ach.
Das ist nämlich eine Decke, die sorgt dafür, dass der Schweiß aufgesaugt wird, weil das Pferd ja auch schwitzt, ne?
Ja.
Und damit diese Druckstellen so ein bisschen verteilt werden auf dem Rücken, ne? Weil dieser Ledersattel kann natürlich auch Druckstellen erzeugen.
Mhm.
Und das, also eine Schabracke gibt es in vielen Formen, je nachdem, welche Disziplin du hast, ob Dressur, Springreiten oder was auch immer. Unterschiedliche Schabracken und daher kommt dieser Begriff.
Stark.
Was ist das für eine Schabracke?
Das ist aber, ja, weil der dann irgendwie ja abgenutzt oder sowas halt wahrscheinlich auch ist, diese Decke.
Offensichtlich, ne? Ja, das kann
Druckstellen, ja. Ja, Abschabungen.
Oder eine alte Schabracke, um das nochmal verstärken, zu betonen. Ja. Ja, daher kommt dieser Begriff.
Dein Verhältnis zum Reitsport und zu Pferden im Allgemeinen?
Ich habe natürlich wie jedes Mädchen im Alter von 10 Jahren auf einem Reiterferienurlaub bestanden, den ich dann auch gemacht habe.
Ist ja auch eine eigene Kategorie, die Pferdemädchen.
Ja, aber das gehört ja dazu. Ich habe mal irgendwo gelesen, ist es halt so, als Mädchen und Jungs, klassische Herangehensweise ist so, man hat erst die beste Freundin.
Mhm.
Und dann hat man die Liebe zu den Pferden.
Mhm.
Dann hat man die Liebe zu den Popstars.
Mhm.
Weil das ist so eine ungefährliche Schwärmerei. Die kommen einem auch nicht zu nah.
Und dann einfach nur der Nachtyp aus der Nachbarschaft, Freiwillige Feuerwehr.
Nee, dann kommt erst die Clique. Erst kommt die Clique. Ne?
Da lernt man dann kennen, den Tobi.
Da wird dann auch mal gerangelt. Ja, der einen immer so schön in die Schulter boxt. Ich glaube, der will was von mir. Der hat mich heute schon wieder in die Schulter geboxt.
Eben.
Und dann hat man dann den Freund. Ne?
Ja.
Und also ist auf dieser Strecke bin ich auch geritten. Und ich hatte natürlich auch eine Freundin, die hatte ein Pferd. Und das war was ganz, ganz Tolles. Der Vater war jetzt nicht super reich, der war Elektriker.
Aber das ist was Besonderes.
Ja? Also, das fand ich auch ganz großartig.
Also da ich ja sehr naturverbunden auf dem Lande aufgewachsen bin, hatte ich natürlich auch immer schon eine gewisse Kumpanei mit bestimmten Tieren. Pferde kamen dann aber auch erst relativ spät in mein Leben. Und zwar, als wir in gegenüber einer Araberzucht lebten. Das war ein ganz skurriles Wohnverhältnis, was wir da hatten. Wir hatten da so ein schönes kleines Fachwerkhaus und ich hatte eben mein Zimmer direkt unterm Dach. Und wenn ich dann so, da ist man dann auch schon mal feiern gegangen und sowas. Ja, und dann bist du irgendwie samstagmorgens verkatert bist du da ja nicht. Du bist einfach nur halt spät aufgestanden. Ja. Du hast halt durchgemacht, bist einfach nur später aufgestanden, als wenn du das nicht gemacht hättest. Und dann guckte ich raus auf die Straße und dann konnte es durchaus passieren, dass ich da zum einen irgendwie die Araberzucht, also Araber ist eine Pferderasse und die hatten halt eben einen Hengst, womit die ganze Araberzucht nur mit diesem Hengst finanzieren konnten, weil da aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland Stuten zum Decken hinkamen. Und das fand dann eben bei uns auf der Straße statt. Das heißt, du gucktest dann halt irgendwie so raus auf die Straße und dann war da der Aragorn oder wie er hieß gerade irgendwie, hat er da den Riemen ausgepackt und war dann da gerade dran und alle waren froh. Und dann konnte es auch manchmal passieren, dass das passierte und parallel guckte ich dann die Straße hoch und da wohnte ein Mann aus Schottland, der tatsächlich in einer Dudelsackband spielte und die probten dann auch noch auf der Straße so im vollen Ornat, standen dann
da irgendwie das ganz so normale Dorfleben halt.
Neun Schotten und waren da gerade am Dudelsack spielen, während der Aragorn da zugange war. Ja.
Wie lustig. Ach, das ist ja schon fast...
Eben, also wirklich, ist ja wie in einem Sketch einfach, ja. Da das ja unsere Nachbarn waren, führte das dann auch einfach dazu, dass mich ist ja auch interessant, mal gucken, ob du sowas auch kennst, ja. Weil die hat ihren ehemaligen Lehrer geheiratet. Oh. Kennst du solche Sachen?
Ja, kenne ich. Also ich kenne auch, wo Lehrer Mitschülerinnen heiraten und die Kinder dann damit klarkommen müssen, die in einem ähnlichen Alter sind.
Achso, nach der Scheidung und dann, ja.
Oder ähnlichen Verlust der Partner.
Da weiß ich gar nicht mehr, ob es da vorher schon mal eine Ehefrau und Kinder gab oder ob das nicht vielleicht sogar wirklich dann so die erste Ehe war.
Weißt du, ich schaute mir Körperwelten an in Heidelberg.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht mehr genau warum, irgendwas schaute ich mir an, irgendein Körperteil und das verlieh mich zu der Aussage. Und ich dachte eben, jemand, den ich kenne, steht neben mir, da stand eine ganz andere Person, aber die hat es halt dann auch von mir anhören dürfen.
Mhm.
Wenn Männer, die ja ein größeres Zeitfenster der Fruchtbarkeit haben als Frauen,
ja.
Wenn diese Männer dann mit 50 den zweiten Frühling kriegen und dann nochmal eine Familie gründen.
Eben, oder eine Harley kaufen.
Ja, aber gehen wir jetzt in die Familie. Also die kriegen nochmal eine neue Partnerin. Meistens ist die nicht so alt dann wie er, sondern halt jünger.
Mhm.
Fruchtbares Alter, Kinderwunsch, alles klar. Dann wird nochmal eine zweite Familie gestartet.
Mhm.
Und dann sagt der Mann, wie toll das ist, dieses Kinder großziehen. Und
das musst Zeit du dir dann so als Kind anhören.
Das musst du dir dann als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann anhören, dass der Vater es total genießt, Vater zu sein, wo du denkst, ja, wärst du mal hier gewesen, als ich dich gebraucht hätte.
Hier hätte es auch eine Chance gegeben, genau. diese Freude zu empfinden.
Ganz
es könnte
genau.
jetzt schon das zweite Mal sein, dass man diese Freude empfindet.
Ja, und das bis heute, also nach dem Motto, check mal, welch guter Vater du zu deinen erwachsenen Kindern bist. Also das, ich meine, ich habe das sowas nie erlebt, aber ich kann das total gut nachempfinden, also es ärgert mich jedes Mal, wenn ich so Männer das sagen höre, wenn sie sagen, wie toll das jetzt ist. Jetzt erleben sie es ganz intensiv und früher hatten sie keine Zeit, weil sie arbeiten mussten. Ja, okay. Aber es muss ja irgendwie auch eine Zwischenmöglichkeit geben, sich ums Kind zu kümmern und nicht arbeitslos dabei zu sein.
Eben. Ich glaube, es gibt einen guten Kompromiss zwischen irgendwie so ein Tragepapa sein und irgendwie der Typ, der halt eben sagt, nein, ich muss arbeiten die ganze Zeit.
Ja, ja.
So, aber auf jeden Fall, hier hatten wir halt eben die Konstellation, ehemalige Schülerin und ihr Lehrer sind jetzt verheiratet, die waren auch sehr glücklich miteinander, also kann tatsächlich auch sein und das ist ja halt eben auch das Ding.
Ja, die machen das ja nicht, weil die unglücklich eben. Miteinander sind, das ist ja schon klar. Nee,
aber ich habe dann schon auch immer mal das Gefühl, man verurteilt sowas dann halt auch schnell so pauschal und ist dann irgendwie so ganz schnell bei der Hand mit irgendwie, ja, das ist jetzt hier der ältere Typ, die jüngere Frau und sonst was, sie will nur sein Geld, er will nur ihre Jugend und sowas. Irgendwas will man immer und es ist ja jetzt nicht komplett abwegig, dass sich einfach zwei Menschen ineinander verlieben und ja, die hat ja nur Daddy-Issues. Ja, mag sein. Und wenn sie die dann jetzt so auslebt, dann ist doch wunderbar.
Also
ja?
Jeder ist ja aus irgendwelchen Gründen mit dem anderen zusammen. Und aber es ist natürlich sehr durchschaubar.
Ja.
Bei solchen. Also ich meine, Frauen klassischerweise suchen einen Versorger,
ja.
Ne, wo sie wissen, das ist hier ganz archaisch, wenn ich hier mein Kind austrage, dann ist jemand, der bringt dann halt die Würmer
eben.
Vorbei, ja, und
so.
Füttert mich, damit ich klarkomme.
Genau.
Und so ein älterer Herr, geht so. Man davon aus, der hat sein Leben im Griff.
Exakt.
Und da ist stetiger Geldfluss vorhanden.
So, da gab es nämlich nicht nur Würmer, da gab es dann halt eben auch noch eine Pferdezucht. Ja.
Oh,
no, und aber die trug sich ja dann wohl auch wirklich selbst. Da wird unglaublich viel Geld bezahlt. Mhm. Also dieser Deckhengst von denen, der hat da wirklich das komplette Haus finanziert, den kompletten
Wahnsinn.
Hausstand irgendwie eingebracht, weil das halt eben einfach, ja super, der hat eine tolle Blutlinie und das funktioniert dann alles und dann kommen da Leute so aus Belgien oder so, fahren dann da hinten, ja.
Ja, überleg, auf die Menschheit übertragen, gar nicht vorstellbar, ne? Also vorstellbar schon, aber Menschen, also super krass. Ne? Stell dir vor, da gibt es irgend so einen Typ,
ja,
der halt super geiles Sperma hat.
Ja, und dann
kaufst du den
so
halt ein für die Tochter. Von wegen, wir haben so einen ganz, ganz teuren Herrn, der kommt jetzt heute zu Besuch für einen Tag und da muss es auch klappen.
Volles Haar. Ja. alles da, gute Zähne.
Lockige Haare und Schnurrbart.
Eben, ne? Gute Zähne. Groß.
Und dann wird das Haus bezahlt.
Also, ja, eben. Ja, irgendwie muss das Geld halt eben reinkommen. Aber auf jeden Fall, diese Dame, das klingt jetzt wie so, auch wie so ein Herrenwitz, diese Dame brachte mir dann das Reiten bei. Weil die hatte ja nur so einen alten Typen zu Hause. Und Jasmin, da war ich in meiner Blüte.
So, verlassen, wie alt warst du denn da?
Ja, da war ich irgendwie 17, 18 rum oder sowas, ja.
Und wie alt war sie? 20, oder?
Nee, die ist jetzt auch nicht so jung. Die wird dann irgendwie Anfang 30 oder sowas gewesen
so
sein.
So alt schon, okay.
Nee, so, wir lassen jetzt das Gebiet der Zoten. Die hat mir halt eben einfach wirklich gesagt, ey, soll ich dir zeigen, wie man ein Pferd reitet? Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Und dann hat die mir das halt eben gezeigt und ich würde jetzt nicht
dann
sagen.
Dann hast du dich auf die Schabracke gesetzt und bist
ja,
losgeritten.
Ja, erstmal alter Gaul, ne? Da lernt er erst reiten und sowas, aber dann halt später auch so. Und ich würde jetzt nicht sagen so, ja, ich könnte jetzt hier so Old Shatterhand-mäßig irgendwie durch die Prärie und mich nur an der Mähne festhalten. Das würde nicht klappen, aber doch, ich würde sagen, ich könnte ein Pferd satteln, besteigen und dann damit irgendwo von A nach B gelangt.
Ah ja. Und also ich fand ja immer sehr imposant, es gibt ja einen großen Unterschied in den Pferden in der Höhe. Pferde, Ponys, ne?
Ja.
Man liebt natürlich Ponys als zehnjähriges
Kind. Natürlich.
Ponys, ja. Shetland-Pony, das ist das Allergrößte. Man sammelt Pferdebildchen, man malt, man zeichnet ständig Pferde und möchte immer zum Brunk auf den Reiterhof gehen in seiner Freizeit.
Ich finde das aber auch tatsächlich interessant, weil bei uns Reiten ja tatsächlich halt mit so, das machen Mädchen.
Ja.
Und wenn sie dann nicht eben irgendwann den Tobias in der Clique kennenlernen, dann machen die das auch noch als Frauen. Ja,
ja, ich finde es ganz, ganz interessant, warum ist das so oft den Frauen zugeordnet, den Mädchen? Ist ja völlig geschlechtsneutral zu reiten.
Man könnte es ja halt eben auch anders framen, ne? Freier Oberkörper,
Cowboy.
Die Muskete irgendwie hinten auf dem Rücken.
Die Welt erobern,
Mann
durch die
in
Prärie.
Der Wildnis unterwegs, ich brauche niemanden, nur mein Pferd.
Ich und mein Pferd und wir schweigen durch die Landschaft.
Ganz genau,
und,
ja, Marlboro, ja. Und es gibt ja diese ganzen Bilder, existieren ja parallel, aber trotzdem würde ja jetzt keiner sagen, der André ist ein richtiger Kerl, der macht auch mal so einen Ausritt.
Der reitet auch.
Der reitet auch. Also der hat auch ein eigenes Pferd. Also das ist schon ein richtiger Mann.
Ja, das ist dann halt so vielleicht ersetzt durch das Motorrad, ne? Das ist ja dann das Äquivalent in der Moderne, dann reiten dann halt eben auf ihrer Harley.
Aber hat mir auf jeden Fall auch immer Spaß gemacht. Es ist halt, Reiten macht Spaß, der ganze Kram drumherum macht halt überhaupt keinen Spaß. Ja?
Was ja dieses dann, Ölen oder Hufe sauber machen oder was?
Ja, diese ganze, und Misten und ewig da im Stall rummachen und sowas.
Ja, es gibt ja auch das Konstrukt der, wie heißt es nicht, Pferdewartung? Man hat dann, also
du machst halt nur das Pferd sauber.
Und bezahlst Reitbeteiligung nennt sich das.
Genau, und dann darfst du halt ab und zu mal mit dem Pferd reiten.
Genau, und dafür darfst du aber dann halt Mittwoch und Freitag kommen, zwischen 17 und 19 Uhr, den Stall sauber machen, die Hufe ölen und so weiter.
Genau.
Und dann teilen die sich quasi dieses Pferd, ne? Man ist dann beteiligt daran, ne? Das finde ich auch ein interessantes Konstrukt.
Eben, ne? Also für mich, letzter Ausritt im Übrigen, Jasmin, das ist jetzt kein Witz, was ich dir erzähle, letzter Ausritt, habe ich meine damalige Freundin in der Bretagne besucht, die dann
auf
da auch, bin ich ja bekanntlich mit dem Bus hingefahren, meine letzte Busfahrt, und die war dann da in so einer auch sehr natürlichen freiwillig soziales Jahr Geschichte, und da gab es dann aber halt eben auch weiße Pferde, ja, so Schimmel, und mit denen sind wir dann in der Bretagne am Strand entlang geritten.
Ach Gottchen.
Toll.
Das ist ja in euren blau-weiß geringelten Shirts.
Eben, ja.
Ne? Das ist ja toll. Ja, klingt super. Mir ist irgendwas Schlüpfriges noch eingefallen, aber ich habe es auch schon wieder vergessen.
Ja, gut. Ja. Ich finde es aber auch gut, dass du so eine Intellektuelle bist. So würde ich dich schon bezeichnen. Ja? Und dass man dich aber auch durchaus damit amüsieren kann, wenn ich sowas sage wie, die hat mir dann das Reiten beigebracht.
Für plumpe Witze bin ich immer zu haben.
Eben, eben.
Bin der Pfalz groß geworden, das lässt sich nicht verleugnen. Ich habe letzte Woche, oder ich glaube, das ist vielleicht schon 2 Wochen her, mir, wie ich angekündigt habe, den Film Poor Things angeschaut von Yorgos Lanthimos. Du hast ja von Yorgos Lanthimos schon viel mehr gesehen als ich.
Geschwärmt.
Ja, das war also mein allererster Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, es gibt ihn im Kino, es gibt ihn aber auch auf Disney Plus aktuell zu sehen. Und das fand ich, ich fand den beeindruckend. Und was mich besonders beeindruckt hat, war seine finanziellen Erfolge, nachdem ich ihn geschaut habe. Also, weil dieser Film ist so sperrig und so ungewöhnlich, auch in der Erzählweise. Ihm wird gerne so das Krönchen aufgesetzt, ein feministischer Film zu sein. Ich finde, das ist immer so ein bisschen lame,
auf Kunst immer so politische Stempel
draufzusetzen und zu sagen, deshalb ist er wertvoll. Nee, ich finde ihn einfach sehr fantasievoll. Also ich gebe mal ganz kurz die Standards durch, die Basics dazu. Es gab einen Roman von Alistair Gray, das ist, glaube ich, ein Schotte. Mhm. Der hat 1992 einen Roman geschrieben, das soll so eine Persiflage auf Frankenstein sein. Also Frankensteins Monster, ne?
Ja.
Wir wissen ja die Geschichte.
Ja. Victor Frankenstein ist ja der Doktor.
Der wollte gerne einen Menschen erschaffen, ne? Und so ähnlich ist das demnach empfunden. Wir lernen William Defoe kennen, mit dem ich übrigens mal im Flugzeug geflogen bin. Liebe Grüße an Quiddy Seeds, der habe ich das nämlich auch schon erzählt.
Und wie war das so?
Das war super schön.
Auch ein attraktiver Mann, würde ich sagen, ne?
Ja, der viel Gesicht, würde meine Mutter sagen.
Ja, viel Gesicht, aber ich glaube, der hat eine enorme Wirkung.
Ja, ich meine, sowieso, klar. Toller Schauspieler. Auch, ich mag es auch immer, wenn die Leute nicht so auf ihrem Ticket der Attraktivität reiten, weil das wird dann schnell langweilig. Mhm. Also er ist ja quasi unser Dr. Frankenstein. Ja. Er ist Arzt, Mediziner. Hast du den Film gesehen?
Weil du so noch nicht, nein, noch nicht.
Also,
aber du kannst mir alles erzählen.
Ja, also ich wusste ja gar nichts. Also ich wusste exakt gar nichts. Ich wusste auch nicht, wann er spielt und so. Und ich musste mir das alles so ein bisschen durch das Gucken halt selbst entfalten lassen.
Toll.
Kann ich natürlich jetzt auch sagen, ich erzähle euch einfach gar nichts. Guckt euch einfach an. Aber ich erzähle es jetzt. Also wer es nicht hören will, spult 5 Minuten vor oder 3 Minuten vor. Hauptperson ist Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, die dafür auch einen Oscar gewonnen hat.
Zu Recht, hörte man ja.
Und zwar wurde sie praktisch erschaffen von diesem Arzt. Der Arzt im viktorianischen London, das von vor 100 Jahren oder so, der Arzt bekam eine Leiche zugeführt, einer jungen Frau, die sich von einer Brücke ins Wasser stürzt, in die Themse, weiß ich, sag ich jetzt mal, sagen wir mal, ist in London, ne? Ist in die Themse gestürzt. Dann kam diese Leiche zu ihm und er hat ganz, ganz schnell Folgendes gemacht. Er hat, also es ist echt, es klingt ganz bescheuert, wenn ich das jetzt sage, er hat den Fötus entnommen, das Gehirn des Fötus entnommen und hat es der ertrunkenen Frau eingesetzt.
Mhm.
Und das ist was, wenn der Film zu Ende ist und man spricht über den Film, was wir getan haben, wir haben den zu 5 geguckt, wo dann alle so sagten, das ist eigentlich richtig, richtig furchtbar.
Ja.
Also was für eine kranke Idee, ne? Und dann hast du praktisch eine Person, die kindlich ist, die aber offensichtlich in Windeseile heranwächst. Also dieses Gehirn scheint sehr schnell zu reifen, weil ansonsten würde alles, was dann kommt, wäre richtig unangenehm. Weil es kommt wahnsinnig viel Sex. Also es wird so viel expliziter Sex gezeigt. Also da frage ich mich dann auch, okay, ist das jetzt dann der Schlüssel, der Anker, warum die Leute alle ins Kino gehen, weil sie wollen mal Emma Stone nackig sehen oder so.
Meinst du?
Also sie hat wahnsinnig viel Sex. Ich weiß es nicht. Also ich finde immer, es ist genauso wie wenn man im Horrorfilm das Monster zeigt. Da denke ich immer so, lass es uns doch denken, weil jeder denkt sich doch selber das Geilste, was er, das Schlimmste, was er sich denken möchte.
Ja, ich glaube, das ist halt eben einfach, da sind wir so bei unserer Theorie des Regietheaters, wo man dann halt eben auch, wo dann der Lars Eidinger, als er noch angesagt war.
Als man ihn noch kannte, ja.
Genau, ja, der muss dann halt auch mal irgendwie mit einem schwingenden Pimmel irgendwie über die Bühne laufen und das Strobolicht im Hintergrund ist an und dann reiert irgendwie irgendwie noch einer oder sowas, ja. Man muss dann manchmal so die Dinge zeigen, damit es dann, weil es dann irgendwie so krass
plakativ,
ist. Weil
ja.
man dann halt eben irgendwie sagt, seht ihr, so ist das echte Leben.
Ja, ja, vielleicht auch. Also was halt interessant ist, da habe ich sehr geschmunzelt, wenn Bella Baxter ihre eigene Sexualität entdeckt und erkennt, wenn sie sich berührt, wie schön das ist und wie viel Spaß das macht.
Mhm.
Und dann feststellen muss, dass die Gesellschaft da aber nicht dran teilhaben möchte.
Ja.
Das kennt man ja von Kindern auch. Ne? Und also es spielen halt ganz viele Leute mit. Mark Ruffalo, ne, fand ich dann auch so ein bisschen, der dann ständig Sex mit ihr hat, wo ich denke, auch die sind sich aber auch nicht ähnlich alt, die zwei. Ne? Das ist ja dann auch wieder so, finde ich dann nicht so interessant. Und Emma Stone und Lanthimos haben also sehr stark zusammengearbeitet und daran merkt man auch, dann ist sie praktisch da erblüht und kriegt ihren zweiten Oscar für diese Rolle. 11 Oscar-Nominierungen.
Mhm.
Es wurden 4 gewonnen. Beste Schauspielerin, Emma Stone, dann Produktdesign, Szenenbild, also wirklich opulent, ja, wirklich opulent, detailreich. Wobei, da weiß man heute auch nicht mehr, was ist KI, was ist
CGI.
CGI, mein Gott. Make-up, Hairstyling und Kostümdesign. Ne?
Ja.
Insgesamt hat der Film 99 Preise gewonnen und wurde 407 Mal nominiert. Also in der Welt, ne?
Ja, und ist doch herrlich. Ja,
ja, irre. Also doch, dafür, dass es so ein sperriger Film ist.
Ja, ja, und das zeigt ja aber halt eben auch, ich glaube schon, dass ich habe ihn ja, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber halt eben dafür schon eine ganze Menge von Yorgos Lanthimos. Und das ist ja dann schon eher so das, was irgendwie unter Arthouse-Kino läuft.
Mhm.
Also ich glaube sogar, das kann man einfach sagen. Das ist das Label Arthouse-Kino. Wo man ja dann immer irgendwie auch, wenn man in solche Filme geht, Leute trifft, die sich so ein bisschen darin gefallen, dass die irgendwie denken, wir gucken hier die besonders wertvollen Filme. Aber William Dafoe ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, der es ja halt eben auch hinkriegt, wirklich einen wahnsinnig guten Spagat zu machen und irgendwie einen Antichrist von Lars von Trier mitzuspielen, was ein schrecklich guter Film ist, aber halt eben auch den Green Goblin in Spider-Man 2 von Sam Raimi.
Mhm.
Nee, Spider-Man 1 war es.
Ja. Oder halt auch bei Wild at Heart hat er mitgespielt.
Bei Wild at Heart?
Ja. Spielte er nicht den einen Bösen in dem Bett, wo er sie überwältigt hat?
Doch, ja, hast recht, ja. Naja, und genauso ist es ja halt eben auch bei Yorgos Lanthimos. Ich glaube, es gibt eine gewisse Sehnsucht nach Filmen, die halt eben ein bisschen mehr sind als diese Woche einer von 10 Netflix-Filmen, die irgendwie mit so einer mehr oder weniger netten Prämisse und aktuellen Sehgewohnheiten spielen.
Mhm.
Die gibt es ja danach und ich finde es dann auch immer ganz, ganz furchtbar, wenn sich Leute dann so da drin gefallen, dann so, ja, da rennen sie ja jetzt auch alle nur wegen der Oscars rein. Ja, natürlich. Und das ist doch toll. Das ist doch toll, dass ein griechischer Arthouse-Regisseur mittlerweile da angekommen ist, dass der Filme machen kann, die so sperrig sind, und das kann ich mir alles vorstellen, dass der wahnsinnig sperrig und anstrengend zu gucken teilweise auch ist, aber dass der es da hingeschafft hat und dass die Leute dann auch reingehen. Und wenn die nur reingehen, weil die sich irgendwie denken, ach ja, ist ja auch für einen Oscar nominiert, dann gucken wir uns den halt eben auch mal an und merken dann hinterher, ey, das ist ja wirklich auch mal ganz spannend, sowas kann man sich ja halt eben auch mal angucken, vielleicht schaue ich mal, was gibt's denn noch? Ein griechischer Regisseur. Ja?
Mhm.
Darum ja halt eben auch, das ist ja kein Hollywood-Regisseur, der macht ja nicht Filme, ne? Mittlerweile ist das auch alles ein bisschen anders als jetzt bei Dogtooth oder sowas noch, ja, aber das ist doch eine tolle Entwicklung und dass sowas dann halt eben auch funktioniert, also ich, ja, gerne mehr davon halt eben, ne?
Mhm.
Ist doch so, ist doch wunderbar, ist doch toll, auch ein Film wie La La Land, ja, wenn der dann vielleicht Leute auch dazu inspiriert zu sagen, ey, man könnte sich ja auch mal ein Musical angucken, was nicht König der Löwen oder sowas ist, was auch ein tolles Musical ist, ja. Also das sind doch alles wunderbare Entwicklungen.
Emma Stone hat dafür auch den Oscar bekommen, ne?
Ich weiß.
So eine junge Frau und schon 2 Oscars, richtig toll.
Kann ich ganz kurz noch was zu erzählen? Das hatte mir nämlich mein Chef erzählt, der früher bei, also im Übrigen, ich wurde darauf hingewiesen, manche Leute wissen überhaupt nicht mehr, wo ich arbeite, da wurde ich angeschrieben. Also ich arbeite ja bekanntermaßen in einer internationalen Wirtschaftskanzlei und mein Chef war vorher bei einer anderen internationalen Wirtschaftskanzlei und erzählte mir dann, ja, in London und da der Office Managing Partner, das wäre der Vater von Emma Stone.
Ja. Mach keinen Scheiß.
Und der ist halt also auch scheinbar ganz guter Haushalt.
Dann geh doch mit der Emma Stone doch einfach mal ins Ritz auf eine Tea Time. Frag ihn doch einfach.
Ja, ja, stimmt, weil das ist, ne? Ja, der Weg ist ja jetzt, ja, Jasmin, der Weg ist ja, guck mal, wir haben, der Weg ist ja folgender. Ich arbeite in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, wo der Chef meines Chefs, um genau zu sein, mal vorher bei einer anderen internationalen Wirtschaftskanzlei war, dort den Office Managing Partner des Londoner Büros kannte, der Vater von Emma Stone ist. Ergo, ich und Emma Stone, ja, so, vielleicht freut euch auf Summer Special. Ja.
Es ist ja so, ich sagte ja, jeder kennt jeden über 7 Ecken, glaube ich, ja. Ist es, ne?
So, und bei mir sind es keine 7.
Ja, und dann, jetzt überleg mal, wen Emma Stone alles kennt.
So. Hä? Also ich kenne sie jetzt alle. Jasmin.
Du kennst Hollywood.
Freut euch auf das Sommerspecial.
Der nächste Urlaub in Hollywood, was soll das? Du und Ben Bernschneider, da soll der dir mal die ganzen Hotels zeigen, wo er immer absteigt und dann
eben,
haben wir es doch.
Eben, ja.
Dann haben wir es doch.
Auf jeden Fall war die dann irgendwann einfach mal in London und wollte dann so ihren Vater besuchen und da haben die Paparazzi dann von mitbekommen und sowas. Wurde natürlich dann alles belagert und da wurde danach gesagt, man freut sich zwar sehr und es ist auch alles schön, aber sie soll bitte nie wieder ins Büro kommen, weil das so ein Auflauf dann wirklich war.
Ja, das denke ich auch manchmal bei Let's Dance, wo gerade der Sohn von Angelo Kelly tanzt. Und sein Vater Angelo war kein einziges Mal im Studio. Und da könnte man natürlich sagen, warum macht er das nicht? Und ich sag dir warum, der wird irgendwann vielleicht noch kommen, aber...
Ist jetzt mit einer neuen Frau zusammen und genießt jetzt gerade das Vatersein.
Nein, die Sache ist die, er möchte seinem Sohn die Bühne überlassen.
Cool.
Er möchte es nicht zu seiner Bühne machen. Weil das finde ich dann immer blöd. Also ich meine, sein Sohn tanzt und der ist... Also das, da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Gabriel heißt der, ne?
Mhm.
Und die waren ja auch in Köln in der Südstadt und ich, als meine Kinder getauft wurden, war der auch zugegen, also da wurde da auch rumgetauft und der war auch Teil unserer Gemeinde, ne?
Also und kennst du den auch?
Kann ich den auch.
Und also bist du quasi gerade bei Let's Dance. Also das hier ist der Podcast, wenn man hier zuhört, hat der man eigentlich alle Podcasts gehört.
Ja, ja und also die haben, also er ist mit einer Frau zusammengekommen, der Angelo Kelly, als er noch sehr jung war und die sind bis heute zusammengeblieben und sind irgendwann, haben sie die Kinder aus der Schule abgemeldet und sind durch die Welt gezogen.
Ja.
So wie er es auch gemacht hat, als er Kind war. Und wie er es genossen hat. Und die sind irgendwie nicht zur Schule gegangen. Frag mich wie, wenn du in irgendeinem Land bist, gibt es ja keine Schulpflicht, aber eine Lernpflicht. Also Deutschland ist ja eines der wenigen Länder mit einer echten Schulpflicht. Schon in Belgien musst du nicht zur Schule gehen, kannst du es auch woanders dir beibringen. Ne? Kannst dann halt einmal im Jahr gehst du halt zur Prüfung, um zu checken, hast du das jetzt alles schon drauf. Ne?
Mhm.
Wie du es dir beibringst, kannst du das selber organisieren. Und er ist jetzt also, vielleicht wie alt ist der? Also gefühlt ist der 20. Und der ist, jetzt macht er bei Let's Dance mit und das ist so ein sympathischer, freigeistiger, liebevoller junger Mann. Also das ist, da geht dir das Herz auf. Und er tanzt so toll.
Ja, herrlich.
Er tanzt so toll, es ist wirklich erfrischend, ihn zu sehen. Mit seiner Tanzpartnerin, alles toll. Seine Freundin sitzt im Publikum, die ist super happy. Also das ist, der ist auch schon ewig mit der zusammen. Also ein Herz für Gabriel Kelly, ganz, ganz toll.
Ja, auch von meiner Seite.
Und darum denke ich mir, ich komme jetzt darauf, weil du eben sagtest, hier Emma Stone wird gebeten, da bitte nicht aufzukreuzen, weil einfach zu viel Auflauf ist. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn der Angelo Kelly halt kommt zu Let's Dance, dann ist dann auch so viel gewesen, dass man sagt, komm. Also wart erst mal, der wird auch schon gut ins Finale kommen, der Sohn, weil der so toll tanzt. Dann kommst du irgendwann mal zum Finale dazu vielleicht. Ne?
Auch ein interessantes Phänomen, diese Kelly-Family. Ne?
Ja, total.
Also ja, wirklich einfach so, ja, ganz, weiß ich nicht, das war so, als ich in der Grundschule war, da hatten die irgendwie so, glaube ich, gerade ihren Peak oder so.
Mhm.
Und da war das eher eine Beleidigung. Da gab es natürlich auch Leute, die das gehört haben.
Ja, und da hat auch, glaube ich, Stefan Raab so ganz schön viel dazu beigetragen. Ne?
Ja.
Da wurde sich mal über die lustig gemacht mit Hippie-Klamotten und da würden sich ihre Haare nicht waschen und so. Ne?
Ja gut, die hatten aber schon auch einen besonderen Look, würde ich auch sagen.
Aber man darf nicht vergessen, diese Kelly-Family, das war ein Sehnsuchtsort für so viele junge Menschen, die selber in dysfunktionalen Familien groß wurden und sahen dann diese Familie, die zusammen leben, zusammen in diesem Bus durch die Welt ziehen, in dem Boot in Köln leben und das wirkte von außen alles so herrlich, so friedlich, so wie eine gute alte Zeit, unsere kleine Farm.
Ja, ja.
Ne, später musste man dann erfahren, dass das auch alles nicht Gold war, was glänzt, dass der Vater dann auch sehr dominant war, dass da auch wenig, da war viel Business und wenig, also weniger Happiness, als man sich das von außen so vorgestellt
und
hat.
Wie, aber dann, also die Namen, die ich jetzt spontan aufzählen könnte, wären einmal Angelo Kelly.
Ja.
Der ist so ein bisschen dicklicher.
Ja, macht, der kommt ja nach der Mutter.
Genau, macht aber Musik. Dann Maite oder Maike?
Maite, die auch mit Roland Kaiser dieses Duett gesungen hat. Schlager, komplett im Schlager.
Glaube ich tatsächlich wahrscheinlich die kommerziell erfolgreichste.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Weil die halt wirklich Stadien voll macht.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt's noch Joey Kelly.
Der mit Raab so viele Geschichten gemacht hat dann, ne? Also so viele Marathon und so Iron Man.
Genau, glaube ich, gar nicht als Musiker arbeitet, sondern sich wirklich so, so darüber, weiß ich nicht was. Ich glaube, solche Leute, die machen dann halt irgendwie so, die laufen dann so einen Ultramarathon und dann danach sind die so bei Online-Marketing-Rockstars-Messe und dann halten die da so einen Vortrag über Mindset und
sowas
und kriegen dann dafür 70.000 Euro.
Also es gibt noch den, wo ich kenne, Kathy Kelly.
Keine Ahnung.
Die ist sehr viel älter, die war so der Mutter der Kompanie. Eine Bekannte von mir hat mit der mal eine Tour gemacht.
Ja.
Die war sehr, sehr lieb und sehr, also es war eine gute Tour. Patricia Kelly.
Keine Ahnung.
Und es gibt doch die eine, die auch verheiratet ist. Die auch mal, ich glaube, das ist die Patricia Kelly, die auch mal durch die Medien noch geht. Also es ist nicht so viele, die jetzt noch die Öffentlichkeit suchen, sagen wir mal.
Ja, aber ich finde es halt eben auch spannend, dass du, wenn du jetzt auch sagst, der Vater, viel Business und sowas, irgendjemand muss ja dann in der Familie auf die Idee gekommen sein, so wir kommerzialisieren das jetzt. Ne? Wir machen jetzt irgendwie da draußen Familienbande und wir treten alle zusammen auf und so. Genau, ja, da sehe ich schon, das ist jetzt der Jasmin-Klein-Rechercheblick. Ja?
Ich muss hier nachschauen. Also, ich weiß noch vom Gefühl her, ich weiß noch, wo wir gewohnt haben, als ich dieses Lied gehört habe. Da, 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 da. Da, 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 da,
da, da. Ist das nicht da, das Krabbert-Lied?
Nee, das heißt ja, heute am Ostermorgen will ich zu dir finden. Aber das hieß David's Song, 1980, siehst du? 1980 war das, erinnere ich mich noch. Das war ein super tolles Lied. Das war schon dieser, auch der Jüngste singt mit schönem blonden Wallehaar. Es war damals aber noch nicht der Angelo. Das war dann entweder
Joey Kelly.
Joey vielleicht, ich weiß es nicht, oder der Jimmy, einer der beiden. Und ich sehe gerade, die haben 74 bis 78 als Kelly Kids Straßenmusik gemacht und waren insgesamt von 81 bis 94 in den USA und Europa unterwegs. Und ich erinnere mich als Studentin in Hamburg, dass dann irgendwann der Kelly Family Bus vorne auf dem, war nicht Gänsemarkt, das war wo da, am Rathaus, stand dann halt der Bus von den Kellys, ne? Da haben die dann da gesungen.
Und das war sozusagen so eine Karstadt-Version von Grateful Dead, oder? Vom Bus her. Also auch so ein bisschen bunt.
Total bunt. Und das Boot steht heute zur Besichtigung im Technikmuseum in Speyer.
Oh.
Also ich bin da schon mehrfach durchgelaufen durch dieses Boot. Da sind natürlich diese einzelnen Zimmerchen sind so mit Glas zu, dass du dich nicht da hinsetzt, aber du kannst da durchlaufen durch dieses Kelly Family Boot.
Na stark.
Ja, und dann irgendwann starb dann halt der Vater und wurde sehr krank und dann zerfaserte das alles so ein bisschen. Und es gibt Kellys, die gerne Musik machen, die auch große Familien gegründet haben und es gibt welche, die keine Kinder haben und froh sind, auch mal ohne jemanden zu leben. Das ist ja dann immer sehr unterschiedlich. Ne? Das erinnert mich auch an die Sister Wives, diese mormonische Familie in den USA, die seit 15 Jahren sich von der Kamera begleiten lassen. Und die hat 4 Frauen und hat ganz viele Kinder mit denen, 18 Kinder. Und keins dieser Kinder möchte so leben.
Ja. Ne? Ist ja dann auch irgendwie einfach der Ausbruch, ne?
Ja.
Ja, irgendwie sagt, ja. Nee, ich bleib einfach allein.
Ja, Privatsphäre auch mal zu genießen, ja. Ne? Und zu sagen, es kommt nicht ständig einer rein, wenn du irgendwie mal alleine sein möchtest, ne?
Ja, ja. Auch verständlich, ja. Du hattest das ja gerade eben schon angesprochen, dass ich dann, ich und Emma uns dann halt eben einfach in London ja zur Tea Time sprechen können, treffen können. Und das hast du ja nicht ohne Grund angesprochen, denn hier wurde am Wochenende die erste Reise für 2024 gebucht. Ja.
Ja. Habt ihr schon alles gebucht? Jetzt ist jetzt alles in trockenen Tüchern?
Nee, noch besser.
Ah ja.
Wir haben nur das Hotel gebucht.
Ah ja. Ja.
Und Flüge buche ich dann jetzt, mache ich Skyscanner, wann es dann am günstigsten ist. Denn dieses Jahr geht's für die Hases, ja, wie sie ja bald dann zusammen heißen, nach London. Mhm. Und zwar auch für beide zum allerersten Mal in ihrem Leben.
Ach ja.
Warst du dort schon mal?
Ja, ich war schon mal in London. Aber ich muss auch sagen, ich war, ich glaube, 2-mal in London in meinem Leben und das ist ewig her.
Ja.
Und ich hatte in den 90ern, nee, es war in den 2000ern, den Wunsch nach London zu reisen.
Mhm.
Bekannte von uns kommen aus London und da hat die mir auch wahnsinnig viele Tipps gegeben, die jetzt alle auch schon 20 Jahre alt sind. Ja.
Buckingham Palace.
Ja, aber meine Freundin Joelle, die ja auch hier im Podcast im Adventskalender vorletztes Jahr war, die ja. Reist ja häufig nach London und die hat uns ja auch so ein paar Tipps dann weitergereicht, ja, an eben. Dich. Ne?
Ja. Ja, und weißt du, was ich toll fand? Du hast sie ja dann in meinem Auftrag auch gefragt, English Tea Time, wo denn am besten? Ja. Und dann hatte sie zwei Sachen, hatte sie zwei Adressen irgendwie genannt. Eins war irgendwie im Ritz und das andere war irgendwas anderes. Und dann so, ja, nee, weil André fliegt da jetzt hin. Ach, für André, dann ins Ritz. Das fand ich auch sehr gut. Ja. Ja. Hab ich auch schon geguckt. Weil weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Und ne, da rollen jetzt hier auch alle Gen Zler mit den Augen. Aber ich habe ja tatsächlich erst vor ein paar Jahren entdeckt, dass man gar nicht Google Maps benutzen muss, sondern dass man auf seinem iPhone einfach eine App hat, die viel besser funktioniert. Und zwar ist das die Karten-App.
Ja, hörte ich auch schon, die Karten-App. Aber ich bin echt, ich habe alles auf Google Maps.
Auf Google Maps
alle,
hingeblieben?
Ich habe meine ganzen Orte, alles. Ja. Meine ganzen Reisen, meine, da will ich mal hinreisen. Ich habe so viele Ordner auf meinem Google Maps.
Weil, also was daran halt eben wirklich ganz praktisch ist, die ist halt auf dem Telefon drauf.
Google Maps auch.
Ja, also, ja, genau. Aber du hast auch die App. Wahrscheinlich kannst du dir dann auch ansagen lassen, da lang.
Natürlich.
Und dann über die Kopfhörer und sowas. Okay. Ja, ja. Sicherlich hast du das auch bei Google Maps. Ich mach's jetzt eben bei der Karten-App und zwar Reiseführer anlegen.
Im Sinne von, kommen da externe Sachen dann dazu?
Nee, Reiseführer anlegen ist, du kannst halt eben einfach in die Karten-App reingehen und dann gehst du runter und sagst neuen Reiseführer anlegen und dann sagst du New York City und dann markierst du da halt eben einfach alle Bars, alle Restaurants,
alle Orte. Das mache ich bei Google Maps auch.
Ja, ja, ja. Wie gesagt, wenig überraschend gibt es bei dem Startup Google auch solche Möglichkeiten. Ja. Aber ich habe dadurch, also das ist ein Plus an Lebensqualität, was ich da dazu gewonnen habe. Und ich entwickle da halt eben wirklich auch richtig Spaß.
Guck mal hier, bei mir zum Beispiel Gastro-Tipps Köln, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Paris, Barcelona, Frankfurt am Main, New York City, tolle deutsche Restaurants, das sind richtig, also die High-Class-Restaurants aufgelistet, ja. Stuttgart, Rom und so weiter. Und wenn du mir sagst, ich gehe nach London, dann mache ich direkt auf. Da, was habe ich da? Das Savoy Hotel. Ja. Kostet die Nacht 711 Euro.
Also London unverschämt teuer tatsächlich.
Dann hier das Ruffles London at the OHO, OHO. Da geht Yvonne Moulin, die YouTuberin, immer hin, wenn sie in London ist. Habe ich mir notiert, ne, eine Notiz. Kostet die Nacht auch nur 1040.
Geht ja.
Ne? Und mein Freund Arndt war in Ronnie Scott's Jazz Club, den habe ich dir auch direkt weitergeleitet, weil da habe ich Fotos gesehen und ich weiß, der Arndt ist derjenige, der auch sehr viel von einem guten Lifestyle hält, der auch damals mit seiner Frau dann in der Champagnerbar direkt stehen geblieben ist und nicht weitergelaufen ist. Kannst du dich erinnern? Habe ich doch mal einen Tipp gegeben.
Ja, ich erinnere mich.
Genau, genau. Ja, und dann habe ich nämlich dann all sowas dann direkt da drin, in der Hoffnung, wenn ich dann in der Stadt bin, dass ich sage, wo bin ich denn jetzt hier? Und dann sagt ihr, du stehst hier und 300 Meter ist dieser geile Imbiss, wo du hin wolltest.
Eben, weil,
ne?
Weil das ist ja immer das Hauptproblem, wenn man in fremden Städten ist. Irgendwie will man ja schon so das haben, wofür die Stadt steht. Also kannst du jetzt nicht nach London fahren oder nicht mal am Buckingham Palace vorbeilaufen. Aber man hat ja zum Beispiel gerade beim Essen, finde ich, das ist eigentlich so das Hauptding. Da hast du keine Lust, dann irgendwo so einzukehren und dir dann hinterher so zu denken, ja, war jetzt auch irgendwie halt so ein bisschen so Touristenabzocke.
Gerade weil es so teuer ist, weißt du, du musst dir vorher wirklich überlegen, wo schlafen wir, wo wollen wir was unternehmen, in welchem Bereich befinden wir uns. Mein Sohn fährt übrigens auch im Juni nach London, habe ich nämlich gerade eben in Baedeker Smart gekauft. Vielleicht ist es auch eine Idee. Baedeker ist ja so die älteste Marke an Reiseführern, noch analog. Mhm. Und da gibt es den Baedeker Smart, bedeutet, es ist so ein Ring-Ding drumherum, also wie sagt man, so ein Ringblock. Ja. Und
Spiral.
Spiralblock. Und links ist dann nochmal London in verschiedene Bereiche eingeteilt, die farblich unterschiedlich sind. Und dann kannst du nämlich hinten gucken, diese farblichen Teile, wo bin ich gerade und so weiter. Ja. Und das Schlimmste ist, es gibt ganz, ganz tolle Restaurants in London. Du musst aber vorher reservieren.
Ja.
Und dann würde ich dann, je nachdem, wie lange ihr dort seid, halt auch nicht jeden Tag mir zuballern, schon aus der Ferne reservieren, sondern Platz für Spontanität lassen. Aber trotzdem vorher noch gucken, wo ist es jetzt nicht der totale Nepp. Und wir beide haben ja darüber korrespondiert, über London und Hotels. Ne? Mhm. Und es ist ja diese Kette Motel One eigentlich ein Garant dafür, die versuchen, einen okayen Standard in den Cities der Welt zu platzieren. Und nicht außerhalb am Flughafen, sondern wirklich recht zentral. Und auch in London ist es einfach arschteuer. Da kostet unfassbar quasi die teuer. Nacht 300 Euro. Ja. Und das ist ein Motel One. Das ist jetzt nicht irgendwas. Das
ist jetzt keine
Tolles,
Suite.
Ne? Ja. So. Dann habe ich ja zu dir gesagt, ach du Scheiße, ist das alles teuer, fahr doch nach Wien. Und dann gucke ich nach Wien, nach Motel, und dann kostet die Nacht dort in einem unfassbar geilen, geilen Hotel das Zimmer 90 Euro. Ja. Und das finde ich so krass. Was erlaube London? Warum ist das so irre teuer? Vielleicht jetzt auch schon wieder teurer geworden, weil es nicht mehr in der EU ist? Ich habe keine Ahnung.
Also ja, das ist...
Wir wissen es nicht, wir vermuten es nur.
In anderen Bereichen habe ich das schon häufiger bemerkt, wenn man irgendwie was bestellt, dass das tatsächlich teurer ist. Andere Währung, das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Da ist Währungsschwankungen einfach noch mit dabei. Und ja, London ist... wir machen scheinbar, es muss immer das Teuerste sein.
Ja.
Nur Manhattan, Paris, London. So, ja. Dann haben wir es. Und ich hatte noch andere Sachen auf der Liste. Ja? Ja. Ich hatte auch gesagt, oder, guck mal hier, Budapest, da war
Warschau.
Ich auch mal, sollen wir da auch mal hin. Warschau hatte ich auch auf der Liste,
super
soll
schön.
Ganz, ganz toll sein.
Ja.
Aber nein, als nächstes möchte man gerne nach Kopenhagen. Ja, gut.
Ach ja. Ja, da war ich.
Ist jetzt auch nicht günstig.
Ja, ist aber nicht günstig. Stimmt, ein Glas Wein 14 Euro, ne? Also besaufen ist anders.
Auf der anderen Seite, und das ist dann halt eben auch Jasmin Klein, die stellt sowas dann fest, aber dann sagst du halt eben auch so richtig, ey, also wir haben nicht das Motel One genommen, wir haben ein anderes gefunden, was günstiger war und für uns besser gelegen ist, in Kensington nämlich, wo ich dann mit meinem Burberry Kensington Trenchcoat rumlaufe und dann den immer so aufhalte und sage, verstehen Sie? Der heißt ja wie das Viertel. Ja? Aber du hast auch absolut richtig gesagt, ey, weißt du was, mach da jetzt nicht irgendwie rum, weil du könntest ja auch, und dann bist du irgendwo außerhalb oder sonst was, und dann kannst du da auch in London für 300 Euro für dieselbe Zeit oder sowas übernachten. Aber was soll das denn?
Ja,
was
das ist
soll
halt so,
das denn?
Ich meinte mit ihr, fahrt jetzt vielleicht ist es so, dass ihr once in a lifetime nach London fahrt und die Erinnerung.
Einmal in dieser Konstellation.
Genau, ja. Und einmal ist es dann halt, die Erinnerung wird dann dominiert von einem, ich sag jetzt mal, nicht, dass ihr das in Auge gefasst habt, aber so in einem Mehrbettschlafzimmer mit Bettwanzen,
ja,
wo einer die ganze Zeit tuberkuloseartig gehustet hat die Nacht, man kein Auge zumacht und morgens sich dann schweißgebadet rausschleppt in die Stadt, übermüdet und so weiter.
Weißt du was, alleine schon, dass du dann halt eben ein paar Tage mal in London bist und dann musst du morgens, stehst du auf und dann erstmal irgendwie eine Stunde mit dem Zug irgendwie in die Stadt reinfahren. Mhm. Dann merkst du so am Nachmittag, ach ja, fahren wir jetzt zurück. Wenn wir jetzt zurückfahren, ich würde mich fürs Abendessen eigentlich gerne noch umziehen. Dann musst du früher aus der Stadt wieder raus, dann wieder rein und so. Das ist nix. Ja?
So habe ich London kennengelernt,
ja?
Als junge Frau. In CVJM-Schlafsälen und mit meinem Freund damals in einem Doppeldecker-Bett in einem super Hardcore-Hostel. Und das sind meine Erinnerungen an London. Die sind halt from down the street so.
Ja.
Also ich war noch nie in einem schönen Hotel, in einem schönen Restaurant in London. Ich habe mich irgendwo in einem Imbiss durchgeschlagen und mich gewundert, wie teuer alles ist. Also deshalb, ne? Aber ich hatte das Geld, ich bin ins Beatles-Museum gegangen.
Ja, gibt's nicht mehr.
Und ich bin in ein Musical abends gegangen.
Oh, was. Aber ja. Museen, und das ist dann wiederum, finde ich, dann ganz, ganz erstaunlich, Museen, zumindest so die großen in London, kostenlos.
Ja.
Tate Modern, ja. Kostenlos, kannst du einfach so reingehen. Ja? Muss vielleicht ein bisschen anstehen oder sowas, ja. Aber das ist halt so, als ob du in New York ins Guggenheim-Museum oder in Frankreich in Louvre einfach so reingehen könntest oder so.
Ja.
Also da sind sie dann irgendwie wieder so. Ja?
Das haben sie vor... Wie lange ist es jetzt her? 23 Jahren ungefähr, haben die landesweit den Eintritt für Dauerausstellungen der staatlichen Museen abgeschafft.
Ja.
Und die finanzieren das halt jetzt durch Staatsstiftungen und Spenden von Menschen, die gerne Geld für Kultur ausgeben.
Ja, und davon gibt es da halt eben auch einige.
Genau, aber dafür, dass dann halt eben die Masse der Menschen die Möglichkeit haben, sich die Dinge anzusehen und sich kulturell zu bilden. Das finde ich schon eigentlich wichtig.
Ja. Also London wohl auch, heute Morgen noch einen Artikel gelesen, eine Stadt mit wahnsinnigen krassen Problemen, wo du wirklich so eine ganz, 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 ganz starke Auseinanderklaffung einmal von Superreichen hast, aber eben auch sehr, sehr viel viel Zuzug, was dann schnell zu prekären Verhältnissen führt, weil es keinen Wohnraum gibt. Hatten jetzt die letzten Jahre durchschnittlich 750.000 Menschen, die neu nach Großbritannien gezogen sind. Überleg dir das mal. Und da ist ja halt eben wirklich das Ding, das ist ja halt eine Insel. Das heißt, der Raum ist einfach begrenzt. Ne? Das macht wohl gerade in London halt eben, weil das ja halt auch genauso wie Frankreich ja auch sehr stark nach Paris ausgerichtet ist, ist eben Großbritannien sehr, sehr stark nach London dann alles ausgerichtet, macht wohl wahnsinnig viele Probleme. Es ist ja eine unendlich riesige Stadt, wirklich. Es ist ja doppelt so groß wie Berlin. Und Berlin ist ja auch schon so eine Flächenstadt.
Ja.
Aber ja, ich bin wirklich ganz, ganz gespannt, wie das dann da wird. Und ja, werden wir auch wieder schöne Fotos machen.
Ja. Und ich sage nicht wann, aber ich werde ja noch vor dir, bevor du nach London gehst, werde ich nach Barcelona gehen. Und da bin ich auch sehr gespannt.
Ja, warst du da schon mal?
Ich war da auch als Kind. Ich war zweimal da. Einmal hat mein Vater mir am Wochenende erzählt, haben sie mir ein Pflaster mit der Autonummer draufgeschrieben. Und haben sie es mir aufgeklebt, damit, wenn ich irgendwie am Strand verloren gehe, dass man mich zuordnen kann.
Ja.
An ein Auto.
London aber im Übrigen für dich auch interessant, weil wie würdest du anreisen wollen?
Ach so, mit dem Zug natürlich.
Exakt. Und man denkt ja halt eben so, naja gut, das ist ja Insel und sonst was. Ich glaube, viele wissen auch, dass man da mit dem Zug hinfahren kann. Das ist aber zum einen gar nicht mal so teuer und zum anderen auch gar nicht mal so weit weg.
Bei mir aus Köln sowieso, ja.
Du fährst von Köln nach Brüssel und dann fährst du dann nochmal 2 Stunden rüber und dann bist du in London.
Ja, absolut. Und es ist ja lustigerweise, glaube ich, geografisch so auf dem gleichen Breitengrad wie Köln. Ne? Und nach Barcelona fahre ich übrigens auch mit Zug, ne? Kann ich ja dann auch berichten. Eurostar und SNCF.
Ja, also da war ich auch wirklich beeindruckt, dass du das machst.
Ich fand auch lustig, der Hübi, ein Freund von mir aus Hamburg, der war jetzt auch am Wochenende in Kopenhagen mit dem Zug und hat genau das gleiche berichtet wie ich, nach dem Motto, hier innerorts, also in der Internation, nee. International, nee, innernational, wie sagt man sowas? Also innerhalb Deutschlands fahren wir mit den schnellsten ICEs, aber sobald das Land verlässt, sind es die alten ICEs. Und genau diesen Effekt hat er nämlich auch mit Kopenhagen, dass er so die alten ICEs durch die Gegend kutschieren. Aber wie gesagt, ich fahre diesmal über Paris, also von Köln nach Paris umsteigen und dann sehen wir weiter.
Ich bin ja sehr, sehr viel mit dem Zug unterwegs und liebe es ja tatsächlich, mit den internationalen ICEs zu fahren.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn ich nach Düsseldorf fahre, hat man dann immer mal, wirklich muss ich auch sagen, das Glück, dass man den Zug nach Amsterdam erwischt, der dann halt eben weiterfährt nach Amsterdam. Und das ist immer besser. Also du hast, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht halt, weil du dann einfach ein anderes Publikum hast.
Ja, das auch.
Das Personal besteht immer aus gut gelaunten Menschen durch die Bank. Ja. Und das sind immer entweder so lustige ältere Herren, die so mit einem reden. Oder halt eben so, tja, wie sagt man das jetzt am besten? Ja, so aufgetakelte Schaffner-Weiber. Die dann auch immer so ein
attraktives
bisschen.
Attraktives Personal.
Ich würde es gar nicht mal, attraktiv irgendwo auch, aber halt auch so sehr. Sehr, sehr feminin, nennen wir es so. Ja, ne? Da wird dann schon einiges auch gemacht. Und die sind aber auch immer so ein bisschen shakerig und auch immer so lustig
so
drauf.
Flirty.
Und so. Eben, und da kriege ich immer beste Laune, wenn ich schon sehe, so, oh, heute nehme ich den Zug wieder. Klasse.
Ja, schön. Ja, es war ja in Kopenhagen auch so. Als ich in den Kopenhagen, in den dänischen Zug gestiegen bin, das war eine andere Welt. Da hast du gedacht, ach, das ist jetzt 2024.
Herrlich. Ja.
So, und jetzt habt ihr also auf jeden Fall das Hotelzimmer schon gebucht.
Genau, im Nox Hotel, NOX.
Wie viel Schwerpunkt ist Kultur, Kulinarik, Musik? Habt ihr irgendein Event, wo ihr hingehen wollt?
Also Event wollten wir noch mal gucken, weil das kann man ja auch immer dann schön, wenn man in solchen Städten ist, machen. Ansonsten, wir wollen ein bisschen shoppen gehen, weniger die Luxusläden, als vielmehr so ein bisschen London ja tatsächlich die Vintage-Metropole der Welt, mit Tokio wahrscheinlich noch. Da wollen wir dann mal ein bisschen schauen, was man da irgendwie für schöne Schätzchen finden kann. Ich überlege tatsächlich, meinen Ehering da zu kaufen.
Ah ja.
Ne, weil ich brauche ja auch noch einen. Und dann,
Ach du hast einen Ehering für deine Frau, aber nicht für dich? Oder meinst du einen Verlobungsring?
Nee, Näherin.
Ah ja.
Ich hab noch keinen, aber für sie, die stehen schon fest.
Ja. Ach so, Ach, das ist ja verrückt, okay.
Ja. Also die werden jetzt bald gekauft, da haben wir noch Ostern abgewartet. Da wurde uns in dem Laden gesagt, machen sie am besten nach den Feiertagen, dann ist günstiger.
Ach so, aber habt ihr nicht dann so Eheringe, die sich, die miteinander kommunizieren?
Nein.
Okay.
Haben wir nicht, weil wir so individuell sind.
Ah ja,
so frech,
okay. Ja.
Ich hatte sogar wirklich auch erst überlegt, ob ich mir einen silbernen holen soll. Weil ich
ja, ich hatte immer einen silbernen.
Ja.
Eine Freundin von uns hat uns die Eheringe gemacht und ich habe meinen dann verloren als am zweiten Geburtstag meines ersten Kindes.
Ja.
Auf dem Kindergeburtstag. Hab nie wieder gefunden.
Ja, gut. Und dann auch nie wieder nachgekauft. Und trotzdem, trotzdem noch verheiratet.
Ja, das hatte mit dem Ring ja nichts zu tun.
Eben. Ne? Da überlegen wir ansonsten, die typischen Sehenswürdigkeiten. Ich glaube tatsächlich, weil wir da in Paris auch so gute Erfahrungen mitgemacht haben, dass wir so eine Hop-on-Hop-off-Bustour irgendwie machen.
Ah ja.
Weil das halt wirklich echt eine praktische Nummer ist, um einfach so, dass du mal ein bisschen dran vorbeifährst, dann kannst du ja auch immer überall aussteigen. Vielleicht auch auf der Themse irgendwie mal fahren. Wenn ihr Tipps habt, was man unbedingt machen sollte, immer gerne her damit. Ja? Und Kulinarik legen wir immer so Wert drauf, mache ich jetzt dann aber auch keinen Plan. Meistens gucke ich irgendwie, dass man einfach so ein bisschen weiß, da machen wir dies, da machen wir das. Vielleicht schon mal eine Reservierung irgendwie fix haben, so wie du es eben gesagt hast.
Ja. Also das müsst ihr machen, das weiß ich von der Nicolette aus einem Podcast, die gesagt hat, du musst da Wochen vorher reservieren, weil sonst stehst du da und die sagen, es tut uns leid, wir sind seit Wochen ausgebucht.
Also ich gibt zum Beispiel einen Laden, ich hatte dir doch mal von Memories of Fabio, heißt der, so ein Instagram-Account, der ist ja aus London und der geht immer in so einem Lokal mit seinen Boys dann essen, das heißt Cedel, ja? Ich glaube, es ist ein französisches Lokal. Vielleicht würde ich da gerne mal hingehen.
Genau, dann buchst du dann jetzt schon direkt dort zwei Plätze, weil sonst ist nämlich doof, wenn ihr dann da. Was, dann hängst du dann rum in der Stadt und so. Ich kenne sowas. Ich habe das sowas tausendmal gemacht.
Das ist absolut grausam.
Das ist wie durch einen Netflix-Abend, wo du nur durch die Buttons da zappst. Das ist unbefriedigend einfach.
Eben. Ne? Für abends immer schon was fit haben, mittags einfach ein bisschen gucken.
Ja. Eben, das ist eben genau. Wenn du abends weißt, da gehen wir hin, da kann man sich drauf freuen, da weiß man auch schon, wie viel soll ich wohl heute Mittag schon essen, wenn heute Abend noch so viel gegessen wird. Oder vielleicht ist es nur Fine Dining, dann isst du mittags vielleicht ein bisschen mehr, damit du
Findest
noch
in
die Nacht kommst. Ja, ist oft so. Weil also es gibt Restaurants. Fine Dining ist ja nicht dazu per se, um sich satt zu essen.
Ja, ich finde aber, man isst, also es fängt, wenn du da jetzt mit richtig Hunger hingehst, dann ist natürlich eine Quälerei. Aber wenn du jetzt einfach da hinkommst und so ein bisschen auch schon in Abendessen-Stimmung und sowas bist, da denkt man gerne mal so bei den ersten 2-3 Gängen, sollen wir nachher noch bei McDonald's vorbeifahren oder sowas? Ja.
Wechselgeld, ja.
Das ist ja so reichhaltig alles gekocht. Also auch wenn da nur so
also da gibt es riesige Unterschiede.
Ja?
Also ich habe schon mal sehr gut gegessen im Fine Dining und ich habe so viel Brot gegessen wie sonst selten.
Aber was?
Sehr viel, weil es einfach so wenig war, weißt du, wenn du so, als die Molekularküche so aufkam. Weißt du, und würdest du alles auf einen Teller machen, dann hast du so ein bisschen was drauf.
Also so ein Kanapé-Teller.
Es ist Kunst zum Essen, aber es hat nicht wirklich genährt. Ja?
Okay.
Da muss man halt immer so ein bisschen nachschauen.
Ja. Aber da werden wir schauen. Ich freue mich aber zum Beispiel auch, das ist ja auch total meine Welt, so diese ganze Pub-Kultur und so und dann da irgendwie so ein leckeres Ale oder so am Tresen trinken. Das trinkt ja sogar mein Häschen ganz gerne. So Ale mag die auch ganz gern. Und das dann da irgendwie trinken, dann so ein Shepherd's Pie bestellen oder sowas. Ja. Das fetzt doch.
Ja. Ah ja, gut. Wir kommen zur Musik, André. Es ist schon wieder soweit. Und zwar habe ich einen Song einer Künstlerin gewählt, die ich schon auf dieser Liste habe. Blossom Dearie.
Mm.
Eine amerikanische Pianistin, die dazu gesungen hat. Die hat eine absolut mädchenhafte Stimme gehabt. Man nannte sie, glaube ich, auch das Gießkännchen.
Mm-hmm.
Sie hat immer so Jazz-Standards ganz intim interpretiert. Ist 24 geboren, leider 2009 verstorben. Man hätte sie noch live sehen können, wenn man gewusst hätte, dass sie da ist, dass sie existiert. Aber damals wusste ich das noch nicht.
Mhm.
Sie hat in New York ihre Karriere angefangen, ist dann nach Paris gegangen, wurde dann dort Teil der Jazzszene, hat ihr eigenes Plattenlabel gegründet, die Daffodil Records, und hat immer die Kontrolle über ihre Werke behalten. ihre ganze Musik ist immer so ein Witz, ne? Ich habe diesen Song auf der Liste I'm Hip, wo sie sich darüber lustig macht, wie Leute, die ja gerne hip sind, so nach dem Motto, und wenn hip wird, dann bin ich nicht mehr hip und so, ne?
Mhm.
Und ich habe einen Song genommen, der ist mir die Woche wieder begegnet in einer Insta-Story von Desiree Nick und da hat es wunderbar gepasst und der Song heißt They Say It's Spring. Sie sagen, es wird Frühling. Eigentlich spielt er im Mai, aber es ist mir scheißegal, dass es jetzt erst April ist. Und es ist ein ganz fröhlicher, wunderbarer Song, wenn du den hörst. Ich habe die Assoziation. Ich sitze in New York City, in Manhattan, in der Upper West Side, in einem Café und trinke einen Tee und höre diesen Song.
Mhm.
Bloss & Dearie, They Say It's Spring.
Ja, klingt super. Goldstandard-Playlist habe ich natürlich auch was mitgebracht und wir bleiben einfach im Japanuary, auch wenn jetzt April ist. Taeko Onuki, eine japanische Sängerin und der Song heißt 4 AM und der ist richtig, richtig toll. Ja?
Mhm.
Da ist noch ein Chor mit drin, da ist ein cooles jazziges E-Gitarren-Solo mit drin, da ist so ein quakiges Keyboard noch mit drin. Der macht einfach wirklich Freude und der hat auch ein tolles Cover. Da ist sie nämlich einfach so drauf mit so einem hochgezogenen Rollkragenpullover, Schwarz-Weiß-Fotografie und dann diese tollen japanischen Augen oben drüber. Heiß!
Ja. Mhm. Auf die Party-Playlist ein Song, den ich damals, ich weiß es noch, ich saß in unserem Wohnzimmer unterm Dach an dem großen Hi-Fi-Turm meines Vaters mit Kopfhörern auf, wo ich jeden Sonntagabend die SWF3 Top 10 aufgenommen habe.
Mhm.
Und zwar habe ich die stumpf aufgenommen, jeder Song, ob es jetzt von Iron Maiden Run to the Hills gewesen ist oder von Catch a Goo Goo Too Shy. Also alles wurde aufgenommen, stumpf und durchgehört. Und das ist ein Song, der auch in dieser Szene lief. Das ist der Song von Freeze. Das war ein Typ, der hieß Arthur Baker. Der hat immer so Dance-Musik gemacht aus der damaligen Zeit. Drums benutzt, Synthesizer benutzt. War aber nicht so stumpf wie viele andere Songs. Und der Song heißt I-O-U, als wäre das die letzten drei Buchstaben dieses A-E-I-O-U. Aber I-O-U bedeutet ja auch, ich schulde dir was. Und ja, das ist ein super geiler Song.
Oh, ja, sehr, sehr schön.
Man muss aber Mut haben, 80er-Dance zu mögen.
Asiatischer Look, es geht aber in die USA und zwar nach Kalifornien. Und da treffen wir die Band, die aber eigentlich sich um einen Multiinstrumentalisten namens Cameron Liu formiert. Und die Band heißt Ginger Root und der Song heißt Loretta. Und ich fand die Beschreibung halt eben auch einfach so gut, weil also es ist schön schwingig, leicht, cool und alles, ja, toll zum Kaffee kochen und so weiter, was ich immer so sage. Ich fand aber halt eben die Selbstbeschreibung ganz gut, was eben dieser Cameron Liu über seine Musik sagt. Er nennt sie nämlich selbst Aggressive Elevator Soul.
Ah, ja, interessant. Ja, so habe ich gestern einen Song gehört, wie heißt denn der nochmal, von Ben I Trust. Und das nannte sich dann Dream Pop.
Ja.
Ne, wenn so Frauen so elegisch singen und so ätherische und dann, als wärst du in irgendwelchen Wolken unterwegs, ne?
Ja, ne? Haben wir noch Ankündigungen für die nächste Folge? Ich hätte eine.
Eine Ankündigung, ja, gerne.
Ja. Und zwar könnt ihr euch ja gerne mal, wenn ihr dann da auch nicht nur uns hören wollt, sondern auch euch dann noch daran zurückdenken wollt, wie ihr es euch angeschaut habt, die Serie Three Body Problem auf Netflix anschauen. Da erzähle ich dann mal ein bisschen was drüber in der nächsten Episode von Sprezzatura.
Und ist das, also ist eine Serie, die neu ist?
Ist eine Serie basiert auf einer Romanvorlage eines chinesischen Autors, dessen Namen ich jetzt gerade nicht, Liu Xiching wird es, glaube ich, ausgesprochen oder ganz anders. Und das war jetzt, also ist eine Trilogie, drei Romane gibt's und man kann jetzt nicht sagen, die erste Staffel war der erste Roman, weil irgendwie so nach 5 Episoden wohl der erste Roman schon mehr oder weniger abgehandelt war. Romane habe ich noch nicht gelesen. Ist auch jemand, der aus den Naturwissenschaften kommt. Ist eine Science-Fiction-Serie, geht um eine Alien-Invasion. Das sollte aber niemanden abschrecken, weil die spannende Prämisse, die da im Raum steht, ist eben einfach, wenn du wüsstest, in 400 Jahren kommen die Aliens und übernehmen hier alles, was machst du heute?
Ah, spannend. Ja gut, überlegt's euch mal.
Überlegt's euch mal. Bis zur nächsten Episode von Sprezzatura.
Wenn es wieder heißt, hallo André,
hallo Jasmin.
Aber das machen wir gar nicht mehr, ne?
Nee, das haben wir uns abgewöhnt, nee, weil wir irgendwann mal dann einfach festgestellt haben, ey, früher haben wir einfach so, war ja die Grundidee, dass man dieses Restaurantgeplaudere immer hört und man dann so reinzoomt ins Gespräch. Und dann haben wir irgendwann mit so einem Radioanfang immer begonnen.
Da ist mir kürzlich was passiert. Ich hab mich mit der Joelle getroffen beim Italiener, ne? Und dann war da neben uns ein Pärchen gesessen, ne? Mhm. Und die haben die ganze Zeit, also ich bin etwas zu spät gekommen, ich kam dann rein, ich erzählte dann, warum ich zu spät bin. Ne? Man bringt ja so ein bisschen die Kälte von draußen mit, zieht seine Jacke aus, man ist ja so ein Schwung, der da auf einmal dann entsteht. Und die waren also mucksmäuschenstill und hörten uns die ganze Zeit zu, hatte ich den Eindruck. Es war mir dann im ersten Moment egal, aber als ich dann irgendwann mal hinschaute, stellte ich fest, dass es wahrscheinlich eine Frau ist, die ich aus einem früheren Leben kenne. Oh. Und es hat mich dann total irritiert. Ich habe es nicht aufgeklärt. Also das ist immer noch so steht so rum. Also das war dann für die quasi auch ein Podcast, dass sie uns beiden dann zuhörte, als wir sprachen.
Aber aus einem, du meinst jetzt nicht so spirituell aus einem früheren Leben?
Nein, 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 nein. Aus einer Zeit, in der man miteinander zu tun haben musste, weil Kinder zusammen in Institutionen waren, ne? Und ja, das ist ja teilweise etwas länger her und dann verändert man sich auch körperlich und dann hast du nicht auf den ersten Blick sofort, ach, das ist ja sie, muss ich an Jürgen von der Lippe denken, der in einem Stück mal gesagt hat, er ist die Straße lang, er war wieder in der alten Heimat und auf einmal hat er den Heinz gesehen, dachte so, das gibt's doch nicht, Heinz, das alte Arschloch, gibt's den auch noch, ne, und es hat ihm schöne Kopflos gegeben. Bis ihm dann eingefallen ist, der hat dann geweint, der Junge, und dann war ihm klar, oh mein Gott, der ist ja auch jetzt so alt wie ich, das ist ja gar kein Kind mehr, ne?
Ja, sehr schön.
So ist es dann halt auch, wenn ich die dann sehe, wo ich denke, ja, sie ist halt auch, nicht nur ich bin älter geworden, auch sie ist älter.
Wäre aber auch interessant, wenn es jetzt jemanden so gegeben hätte, für den du, das ist ja absolut unvorstellbar, dass du irgendwie so eine gemeine in der Schule warst oder dass es jemanden gibt, der irgendwie so, ja, die Jasmin, die hat immer gemobbt und so, die hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich war 10 Jahre in Therapie, bis ich das überwunden hatte.
Ja, sowas gibt's ja. Und das hatten sie nämlich mal irgendwie bei irgendwas, ein Funk-YouTube-Kanal, wo dann eine, die unfassbar schlimm gemobbt wurde, sich dann mit der Redaktion, die haben sich dann darüber, also da ging's halt generell um Mobbing, was ist das, wie sieht sowas aus? Mobbing übrigens immer Mob. Der Mob, mehrere Leute gegen einen, regelmäßig, immer wieder und so weiter, mit dem Anführer und die anderen, die mitlaufen. Es ist nicht, wenn ich dir sage, ich finde dich scheiße, das ist kein Mobbing, ne? Nee. Das ist einfach nur eine Beleidigung. Oder eine Meinungsäußerung, keine Ahnung. Aber, und die hat nämlich so darunter gelitten, unter diesem Mobbing früher. Mhm. Dann haben die Hauptverursacherin kontaktiert von der Redaktion. Und es stellte sich heraus, dass diese Frau
die Redakteurin ist, die gerade mit ihr redet.
Dass diese Frau keinen blassen Schimmer hatte, dass die andere so sehr unter ihr gelitten hat. Die hatte in ihrer ganzen Rückblick keine Sekunde daran gezweifelt, dass es ein okayes Verhältnis gewesen ist. Und das stürzt einen natürlich. Ja, die hat noch nicht mal gemerkt, dass da irgendwas Spaß ist. Also das finde ich so krass, ne? Ja. Man denkt dann halt immer, nö, ich habe ja noch nie was gemacht. Ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht fühlte jemand von mir gemobbt.
Das hatte in meinem früheren Podcast-Projekt Die Therapie der Julian mal erzählt und das habe ich nie vergessen. Der war mal bei einer Werbeagentur und da war der irgendwie als Konzeptioner oder sowas angestellt und dann war da ein junger Praktikant und der heißt oder hieß damals oder heißt wahrscheinlich immer noch so Toni. Ja? Mhm. Und der Julian war ja so ein großer Die drei Fragezeichen-Fan. Und da gab es dann wohl irgendeine Szene, wo es auch eine Figur gab, die Toni heißt, nicht zu den drei Fragezeichen gehört. Und diese Figur hatte dann so den Running Gag, dass die halt eben immer sagt, ich bin der Toni aus Wien. Und das hat der Julian halt eben immer gesagt, wenn dieser Toni so reinkam. Aber der Julian ist ja auch kein bösartiger Typ von der Ausstrahlung her, ja, und hat das dann halt eben immer so gesagt, wenn er irgendwie so reinkam, so, ah, ich bin der Toni aus Wien und sowas, ja, und sonst dann auch nicht großartig was. Und dann haben die sich irgendwann Jahre später wieder getroffen, irgendwie in Wiesbaden oder sonst was, so, hey, Toni, Mensch, ah, das ist ja toll und was ist denn aus dir geworden? Und der war dann halt eben auch so, ja, ich bin jetzt schon irgendwie überrascht, dass du mir so freundlich begegnest, weil, Also ich hatte immer so den Eindruck, dass du mich irgendwie so fertig machen willst und sowas. Ja, also der hatte das halt eben auch so aufgenommen und für den, das musst du ja mal überlegen, hätten die sich da nicht wieder getroffen, wäre das für den ja halt so gewesen, ja, Werbung habe ich leider direkt am Anfang ganz negative Erfahrungen gemacht.
Ja.
Da war der Julian Leithoff, das war auch so ein richtiges Monster, der hat mich dann, hat mich dann die ganze Zeit fertig gemacht und
ja, aber
so.
Das kann schon nervig sein, sowas, ne?
Ja, natürlich. Ja, ne? Und man selbst, das ist ja auch immer die Sache. Man selbst ist halt irgendwie in seiner Wahrnehmung drin.
Man ist reinen Herzens selbst, genau, weißt
ja,
du? Ne?
Ja, eben. Und du meinst es vielleicht nicht böse, aber du kannst es halt eben nicht sagen. Das ist ja auch immer mal, ne, jetzt mache ich nochmal die ganz großen Fässer auf, wenn man dann irgendwie so, ja, aber wenn ich dann andere irgendwie frage, wo kommst du denn wirklich her oder sowas, das damit meine ich doch, und das ist in anderen Ländern und sowas. Ja, du kannst dich aber halt vielleicht einfach nicht so gut reinversetzen, wie es jetzt vielleicht wirklich für eine oder für einen ist, der irgendwie eine dunklere Hautfarbe hat und der in Dortmund geboren ist. Ja.
Und der hat jeden Tag dreimal gefragt.
Der
wird,
sein
ne?
ganzes Leben schon, weißt du, das ist ja auch, ne, das ist geiler Vergleich jetzt auch. Ich werde halt auch locker einmal die Woche von irgendwem gefragt, wie groß ich denn eigentlich bin.
Ja.
Ne? Und das meint nie jemand böse. Ja?
Bei ne? Größe wird das alles so hingenommen.
Ja.
Ne? Aber bei Gewicht eine absolute Katastrophe. Dann habe ich nämlich in irgendeinem Video gesehen auch, wo Frauen immer sagen, ach, sie stehen auf große Männer, große Männer, große Männer, große Männer, ja. große Männer. Ne?
Gut, Story of my life.
Wie groß ist denn der Mann? Ne? Und so. Und dann ja, und dann sagt er, ich stehe auf dünne Frauen. Weißt du, er ja. sollte sich messen, wie groß er ist. Und er sagt, dann stell du dich mal auf die Waage, ich will sehen, wie schwer du bist. Und so.
Ja.
Das ist es, man muss das dann mal wirklich vergleichen. Man sollte niemanden groß auf irgendwas ansprechen, wofür er nichts kann. Jetzt kann man nicht sagen, für Gewicht kannst du was, aber du weißt auch nicht wirklich, ob jemand was fürs Gewicht
ja,
kann.
Ja, und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auch mit der Herkunft oder sowas. Wenn man, das musst du halt ein bisschen einleiten. Ne? Mhm. Oder man lässt es halt eben einfach.
Ja, eben. Ich meine, fragen, ist es wirklich wichtig? Ne?
Oder macht's und kann aber, da sollte aber auch nicht eingeschnappt sein, wenn der Gegenüber dann vielleicht so reagiert und sagt so, ey, nee, kein Bock, Mann. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, mit dir darüber zu reden, wo meine Großeltern herkommen oder so.
Das war ja bei mir mein Learning. Ich war 18 und stand in einem Club und vor mir ein Typ mit total feinen, langen, vielen Dreadlocks.
Ja.
Und ich tippte ihm auf die Schulter und er drehte sich um und sagte, nein.
Ja.
Ja.
Weil du fragen wolltest, ob du die mal anfassen darfst.
Und ich, nee, nicht anfassen. Nee, wie er die gemacht hat, hätte ich gefragt.
Ach so.
Ne? Anfassend. Ich frage doch nicht, darf ich mal, nee, da will ich also nicht auf
Jasmin,
die Idee kommen.
Also,
das wie groß sind Sie denn? Darf ich mal Ihre Schultern anfassen? Das sagen, nee,
wir sind nicht im wöchentlichen Bereich und es ist auch weniger geworden, aber früher sehr, sehr häufig wurde ich gefragt, ob man meine Haare vielleicht mal anfassen dürfte.
Mach keinen Scheiß.
Ja, ja.
Das ist ja verrückt.
Und ich hab auch immer so gedacht, also ja, wenn er deine Gegenüber steht, die sieht ganz hübsch aus und so, dann sagst du halt auch nicht, nein, das ist übergriffig oder so, ja.
Aber ich hab mir, schöne Brüste, darf ich die mal anfassen?
Ich hab mich schon auch immer so gefragt, so ja, was ist das?
Also, ja, ist aber echt, also,
wer kommt da auf solche Ideen? Ja?
Nein.
Und bei Dreadlocks oder auch bei so Afro-Haaren Haar oder sowas, ja, gibt's glaube ich schon auch viele, die dann so, darf ich mal kurz, und die dann einfach so.
Hört man ja immer
so
wieder,
rein,
ne?
Einfach so reingehen.
Ja. Also, nee. Also, wie es heißt immer so schön, Dinge, die man nicht ändern kann, sind halt wie sie sind, die nimmt man halt dann so hin. Aber auch zu jemandem dann immer sagen, ich bin der Toni aus Wien, das ist ja dann irgendwann auch wirklich. Ja. Hat man ja statt,
war Julian doch ein Schwein. Der hört hier nie zu, nur wenn er selber zu Gast ist. Jetzt kann man es ja ruhig sagen. Julian sagen. Leithoff, der war immer der Fiese. Ich wurde immer so dargestellt, ich war immer schon der Nette. Ja. Der nette, reflektierte, sensible mit den Locken.
Ja, der musikalische.
Der reiten kann.
Ja.
Na gut. So. Dann sag ich mal Servus. Ja,
ja dann. ich sag's nicht.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmin riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sterzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.